ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ich kann mich erinnern, ich habe zu Hause noch das Programmheft, das offizielle, und da habe ich dann mit Kugelschreiber, habe ich mir Notizen reingeschrieben und habe so kommentiert.
Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts.
Ja, das ist Musik vom Eurovision Song Contest. Das sind Katrina and the Waves. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Peter, das war die Gewinnerin Katrina and the Waves, die Gewinner aus dem Jahr 1997. Das war das erste Jahr, wo du den ESC kommentiert hast.
Ja, und prompt gewinnt eine Rockband. Also insofern, das war wirklich, wirklich toll war das. Also, weil ich dachte, ich wusste ja nicht, was mich da erwartet beim ersten Mal. Deutschland war vertreten mit einem Song von Ralf Siegel, Zeit.
Ja, von Bianca Schomburg.
Bianca Schomburg, ein, sagen wir mal, so eine Art Chanson. Alles ein bisschen anspruchsvoll, aber leider nicht so richtig gut live gesungen. Und war dann auf dem 18. Platz, und Siegel war natürlich bitter enttäuscht, weil er musste immer Erfolg haben eigentlich, und wenn es dann wirklich nicht so ging, dann ja, dann war er zusammengebrochen eigentlich, er war todtraurig. Aber egal, das war jedenfalls schön für mich, dass ich da sowas kommentieren durfte. Katrina and the Waves, die ich natürlich aus meinen Radiosendungen schon kannte, mit dieser hymnischen Ballade, klingt also auch wirklich wie ein Benefizsong, war auch für das Jubiläum einer Wohltätigkeitsveranstaltung, also passt auch, ne?
Genau, und das ist das Thema heute auch. Wir blicken ein bisschen zurück auf die ESC-Jahre von Peter Urban, denn in diesem Jahr ist es vor 26 Jahren gewesen, dass du das erste Mal den ESC kommentiert hast. Im 25. Jahr machst du das in diesem Jahr. Du bist einmal aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei gewesen. Und in diesem Jahr, das wissen natürlich auch viele, ist es dann das letzte Mal in Liverpool. Wir gucken in zwei Teilen bei Urban Pop und dem Musiktalk mit Peter Urban zurück auf diese Jahre. Also mal gucken, wie wir da so durchkommen. Es sind ja viele Geschichten zu erzählen und viele Dinge, die wir erwähnen wollen. Nicht jedes Jahr, nicht jedes Lied wird irgendwie drankommen. Das ist dafür zu viel, nee, Peter, oder?
Nein, natürlich nicht.
Kannst du dir das eigentlich alles merken oder musstest du das auch nachgucken immer?
Ja, manche Sachen muss ich auch nachgucken. Ehrlich gesagt, so ein paar Songtitel in den mittleren Rängen oder so, das habe ich dann auch vergessen. Da muss ich mich und mein Gedächtnis auffrischen. Aber das habe ich ja nun auch getan, habe das dann auch im Buch lang und breit beschrieben. Insofern habe ich da schon ein bisschen vorgearbeitet, innerlich und geistig.
Du hast das ein bisschen sortiert. Das habe ich jetzt in diesem Vorfeld auch gemacht. Ich bin Uke Bandixen aus der NDR Kultur. Wir sprechen also über das Jahr 1997, und eine Frage, die dir ja auch in vielen Interviews, auch im Hinblick auf deinen 75. Geburtstag und auf deine Autobiografie gestellt wurde, immer wieder war ja, wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen? Wie ist das gewesen? Der NDR bekam quasi den Auftrag, den Grand Prix, also den ESC, zu übernehmen für Deutschland. Genau. So fing es, glaube ich, an.
Ja, der MDR hat das abgegeben, den Eurovision Song Contest. Der NDR war zuständig. Und im Jahr 1996 sollte der ESC in Oslo stattfinden. Der deutsche Künstler Leon bewarb sich, aber er wurde abgelehnt von einer internationalen Jury. Das war ein seltsames Verfahren. Also Mitglieder aus allen Ländern stimmten ab, welche im Finale antreten durften, und 5 oder 6 mussten ausscheiden, und dabei war Deutschland. Man brach förmlich zusammen. Ich glaube, die Komponistin Hanne Haller hatte einen halben Nervenzusammenbruch wegen dieser Sache, und deswegen wurde der ESC Oslo 96 nur im dritten Programm übertragen. Und Dann im Jahr danach wurde die Regelung verändert. Also Deutschland war dann wieder dabei, weil sie natürlich jetzt einmal ausgesetzt hatten. Und eben war Dublin dran. Und dann fragte mich Jürgen Meyer-Bär, der zuständige Unterhaltungschef, da war damals Sendeleiter beim NDR, ob ich das nicht machen wolle. Und ich hatte mit ihm zusammengearbeitet beim Live Aid Konzert und beim Konzert für Mandela, beim Geburtstagskonzert. Da hatte ich im Fernsehen und Radio gleichzeitig kommentiert. Und er sagte, ja, willst du das nicht machen? Ich, ja, wie bitte? Was? Den ESC hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Als Kind mochte ich France Gall oder Udo Jürgens. Das fand ich ganz gut als Jugendlicher. Aber dann hatte ich irgendwie den Track verloren in den 70er Jahren. Wusste natürlich, dass es ABBA gegeben hatte. Aber dann habe ich nicht regelmäßig zugeschaut. Aber der sportliche Charakter, der war ja immer da beim ESC. So eine Art Spiel ohne Grenzen, aber Spiel mit Musik. Und wer gewinnt, das ist dann auch spannend und überraschend. Und ich dachte mir, da kann ich endlich mal eine Sportreportage machen.
Ein heimlicher Traum? Oder
ja, wie? Ja, ich war als Jugendlicher ja extrem sportorientiert. Habe als Kind ja schon so imaginäre Sportreportagen gemacht. Insofern wäre das auch schon eine Schiene gewesen. Nur ich hatte keine Lust, mich in den Sportredaktionen über Hockeyspiele und Handballspiele hochzudienen, weil das ist ja da ein Hauen.
Also bei Fußball hätte ich interessiert.
Genau, ja. Hauen und Stechen, wer da welchen Job bekommt. Also das war mir dann zu anstrengend. Da machte ich lieber Musiksendung. Aber jedenfalls war das auch ein Grund, das zu machen. Live vor Millionen Publikum über sowas zu reden. Und dann dachte ich, ja, da fahre ich doch einfach hin. Und außerdem Dublin, da war ich noch nicht. Das ist sicherlich auch ein Argument gewesen. Und dann machte ich das. Und damals machte ich das, ging da recht unbedarft an die Sache. Ich kann mich erinnern, ich habe zu Hause noch das Programmheft, das Offizielle. Und da habe ich dann mit Kugelschreiber, habe ich mir Notizen reingeschrieben und habe so kommentiert.
Ach so, also aus der hohlen Hand.
Ja, ich hab mir gar nicht viel aufgeschrieben. Weil manche Sachen, so die Einleitung des deutschen Titels oder ein paar andere Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Aber viele habe ich mir nur so mit Stichworten. Und irgendwie lief das auch. aber es war schon ein bisschen eine wackelige Geschichte. Weil wenn du dann die... Und in späteren Jahren habe ich bemerkt, du musst in diesen 30 Sekunden, die du nur hast, musst du genau formulieren, musst du die Pointe richtig setzen. Du kannst dich nicht loslabern wie im Radio, sondern du musst auch wirklich den Punkt finden und dann beginnt nämlich der nächste Künstler und da kannst du ja nicht reinreden. Und so habe ich das in den nächsten Jahren dann auch gehalten. Aber im ersten Jahr, da habe ich das ziemlich locker aus der Hüfte so gemacht und das Schrille war, ich hatte mir richtig eine gute Anmoderation, meine ersten Aussagen beim ESC willkommen, denn es war das erste Jahr, dass das Publikum mit abstimmen konnte in Deutschland. Wir waren die Vorreiter des Televotings. In Deutschland konnte das Publikum abstimmen, mitbestimmen. Und das,
per TED oder so.
Per TED. Und das habe ich dann den Leuten erzählt. Und in dem Moment kommt ein Polizist rein, zwei Polizisten mit einem Suchhund. Es gab eine Bombendrohung. Es war Zeit, die IRA hatte irgendwo in England Anschläge gemacht und da haben sich dann protestantische Kräfte gerecht und eine Bombendrohung gegen den irischen ESC veranstaltet. Und deswegen mussten die alles durchsuchen. Also der Hund ist zwischen meinen Beinen und wuselt daher und ich muss weiterreden und muss meine Ansage machen, meine erste. Also das war richtig nervend. Und später stellte ich fest, der Toningenieur in Hamburg hatte vergessen, meinen Regler hochzuziehen. Das heißt, meine ersten anderthalb Minuten der Kommentierung sind nicht zu hören gewesen in Deutschland. Irgendwann werde ich eingeblendet, das hört man immer noch auf der alten Aufnahme, dann werde ich so langsam eingeblendet, sage Ronan Keating, der Moderator unten auf der Bühne war. Und also das ist weg, nie gesendet worden und ich habe mir solche Mühe gegeben.
Und das war echt. Aber dass der Ton mal weg war, das ist hier öfter mal passiert.
Ja, aber hier war es wirklich, also war es echt Unglück.
Absolut. Ja, sehr unglücklich, gerade in der ersten Folge. Es ist ja auch so, dass das, also natürlich haben immer viele Fans das geguckt gerne, aber in der Tat hat man auch, ja... Ehrlich gesagt, das ist nicht so richtig ernst genommen als Zuschauer. Ja. Es war auch damals, ist es ja auch Unterhaltung. Es geht ja auch nicht um Leben und Tod, es geht um Musik und es ist Unterhaltungsfernsehen und auch zum Hören sehr schön gewesen. Aber naja, Alle haben natürlich im Kopf, dass mal irgendwann Nicole in Anfang der 80er gewonnen hat und im Grunde hat man das auch mit halbem Auge und Ohr verfolgt, oder?
Ja, aber es gibt eine unglaubliche große Fanschar, die wirklich jeden Wettbewerb verfolgen, jeden Künstler und genau das erzählen können, welches Kostüm, welche Platzierung und so weiter. Das ist ja nicht zu verkennen, dass es kaum leidenschaftlichere Fans gibt, die wirklich auch international interessiert sind, nicht nur national. Ich finde, der ESC wird oft zu national gesehen, wie nun Deutschland abgeschnitten hat, welchen Beitrag wir hatten. Mein Gott, es gibt ja 26 andere oder damals noch 18 andere und da ist sicher der eine oder andere dabei, der auch wirklich mal interessant war. Ich muss aber bekennen, nach diesem ersten Jahr wurde es auch klar besser im nächsten schon, 98, weil dann Gildo Horn für Deutschland antritt, der einen riesigen Hype in Deutschland veranstaltet und losgetreten hat. Und da gab's gleich hunderte von Journalisten und ein Aufstand ohne Ende, tägliche Pressekonferenzen. Der spielte in einem englischen Club in Birmingham, im Ronnie Scott's Club, und die britische Presse berichtete so nach dem Motto, wenn sie diesen Deutschen nicht gesehen haben, haben sie was verpasst. Und die Engländer waren begeistert, weil dieser schrille, langhaarige, zottelige Typ, der da über die Bühne tobte, das fanden die lustig. Also für die war das, hey, die Deutschen haben ja doch Humor. Das war ein bisschen Monty Python.
Habt euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Voller Zärtlichkeit, da wurde Knuddeln und Knutschen und Liebe immer groß geschrieben. Ich denk gern zurück an die Zeit voll Harmonie und Glück, als ich täglich in ein Poesiealbum schrieb. Piep, 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 ich hab dich lieb, Gildo hat euch lieb.
In Deutschland war es ja eine doppelte Bewegung. Es gab ja auch diesen Teil, wo alle Leute sagten, also an dem Abend selbst, ey, das musst du gesehen haben, was der da gemacht hat. Ja. Aber es war vorher auch, ich erinnere mich an die Bild-Zeitungsschlagzeile, darf dieser Mann für Deutschland singen? Ja, also, als ob es hier ein nationales Erbe wäre oder so.
Dieses Blatt liegt ja fast immer daneben. Ne? Das ist ja wirklich unglaublich.
Auf jeden Fall brachte er eine große Aufmerksamkeit für die ganze Geschichte. Ja. Und ich habe mir jetzt nochmal den Auftritt angeguckt. Er klettert ja auch irgendwie auf irgendwelche Gestänge darum. Das ist ja auch sicherheitsmäßig gar nicht ganz ohne gewesen.
Unfassbar. Oder? Ich meine, er hat bei den Proben das ja auch nicht immer so getrieben, aber beim Finale ist er von der Bühne runter, und es gab bisher nie einen Künstler, der die Bühne verlassen hat während des Auftritts, ist von der Bühne runter ins Publikum, hat Männer betatscht, am Haar gestreichelt und hat sich bei einem auf den Schoß gesetzt, ist dann wieder auf die Bühne gerannt, zum Geländer da war an der Seite so ein Gerüst, da ist er dann hochgeklettert. Also es war unfassbar, und nach der Nummer stand die Halle, also alle auf den Beinen und waren also schwer begeistert in Birmingham damals. Also ein Riesenerfolg, und ich habe schon öfter gesagt, der Mann hat für die deutsche Stellung und den deutschen Eindruck in Großbritannien viel mehr getan als Politiker oder Diplomaten oder Botschafter. Das war der großartigste Botschafter für Deutschland.
In diesem Jahr hat Dana international gewonnen mit dem Lied Diva. Das war schon ein Triumph. Ich glaube, Gildo Horn ist dann Siebter geworden in dem Jahr.
Genau.
Das machte schon auch, also die Aufmerksamkeit war auch da, auch in Deutschland da, aber auch auf Dana International achtete man schon dann, oder?
Ja, erstmal war es eine sehr gute Tanznummer, also eine Art Tanzhymne, die ja zu Eurovision passte, aber auch schon im moderneren Stil. Und ich glaube, die hätte auch so gewonnen. Aber dazu kam noch, dass zum ersten Mal eine Transsexuelle auf der Bühne stand, und als israelischer Beitrag sehr umkämpft in Israel, von konservativen Kräften angefeindet, auf der Bühne stand und ihr Land vertrat und dann grandios siegte. Also das war wirklich schön und toll zu sehen und sehr überzeugend. Und deswegen in Israel hatte sie große Kräfte gegeben.
Ich wollte einmal fragen, grundsätzlich, wie es ist, wenn du erzählt hast, auch von Dana International, aber auch von Gildo Horn, ist es manchmal so, dass der Eindruck in der Halle oder aus seiner Kommentatorenkabine ein anderer ist, als der, den man nachher international bei den Punkten bekommt? Oder ist das oft deckungsgleich?
Also ich bin ja nicht derjenige, der da voten muss. Ich kann nur von persönlichen Eindrücken reden. Aber natürlich ist die Reaktion in der Halle oft größer und anders, als sich das Ergebnis widerspiegelt in den Punkten. Da denkt man, oh, da ist ein Riesenbeifall, aber das bedeutet nichts. Diese Fanschar ist einfach enthusiastisch. Die jubelt eigentlich alles. Und natürlich gibt es Abstufungen und Unterschiede. Das merkt man schon. Also wenn jemand besonders gut ankommt, das merkst du. Also das ist mir am besten aufgefallen 2000 in Schweden, in Stockholm, die Olsen-Brüder, die dann ihr Lied sangen, ganz einfach, und der Saal sang mit. Und dachte ich, hallo, die singen den Song mit. Also da muss wirklich was an die Herzen gehen. Das muss die Leute berühren. Und da hatte ich nicht Unrecht. Also da war dann der Erfolg die Folge.
Genau, dazwischen kommt noch 1999. Da gab es eine Band, ja, die hieß Surprise. Die war für den ESC gegründet worden. Auch ein Siegel-Meinunger-Titel. Abermals würde man sagen, wie so ein Abonnement war das ja für Ralf Siegel und Bernd Meinunger irgendwie.
Ja, eigentlich nicht. Er war in diesem Jahr, ja gut, er hatte das natürlich strategisch geplant, eine Band aus deutsch-türkischen Musikern, die er zusammengestellt hatte, mit einem Song Reise nach Jerusalem. Also einmal diesen Aspekt der Nahostpolitik, Türkei, Israel und dann eben auch als freundliche Geste Israel gegenüber.
Wo ja der Wettbewerb stattfand.
Genau,
ja.
Der fand in Jerusalem statt. Dann nennen wir unseren Song Die Reise nach Jerusalem. Also es ist ja auch sehr charmant und war echt klug geplant. Nur beim deutschen Vorentscheid, da wurde er nur Zweiter. Also es hatte nicht geklappt. Also der große Plan war hin und Corinna May gewann.
Corinna May, sagten einige damals. Du
ja,
auch?
Ich auch. Ich wusste genau. Doch gar nicht, wer das ist.
Ich wusste auch gar nicht, wer
und ich, das wurde dann, wurde man korrigiert. Das heißt also Corinna May, würde ich mal sagen. Und die Bremer Sängerin, die gewann diesen Vorentscheid. Und dann die kalte Dusche ein paar Tage später. Denn der Song war schon mal veröffentlicht worden. Und es gibt Regeln beim ESC. Du musst irgendwie in einem Zeitraum, darf der nicht erschienen sein. Also von September an kann er veröffentlicht werden. Aber davor, er kann nicht zwei Jahre früher schon mal veröffentlicht sein und dann jetzt wieder nochmal eingereicht werden für den ESC. Das geht nicht. Und unter einem anderen Titel, mit anderem Text, war dieser Song schon mal im Geschäft gewesen. Das hatte der Manager und Plattenfirmen-Bonze von Corinna ihr nicht gesagt. Sie wusste das nicht und sie fiel wirklich, also sie brach zusammen.
Ja, das ist ja auch eine wirklich traurige Geschichte.
Wirklich.
Ja,
also sie konnte mit diesem Song nicht antreten und dafür wurde dann der Zweitplatzierte nach Jerusalem.
Genau, geschickt. Das war dann Surprise, die immerhin Dritte wurden damals. Das hat man vielleicht noch auf dem Zettel.
Ja, die waren sehr erfolgreich. Dritter Platz, großartig. Und Dana International hat diesen Song noch geadelt. Sie hat damals in Israel gesagt, das ist der beste Song des Wettbewerbs. Der hat eine tolle Botschaft, weil die Reise nach Jerusalem ist ein Friedenssong. Also Verständnis der Menschen, Harmonie und so weiter. Ein Thema, das gerne beim ESC besungen wird, aber auch hier in diesem Fall ernst gemeint war. Und Dana International war eine Frau, die auch dann vom israelischen Fernsehen groß gefeatured wurde, in ihrem Outfit mit ihren Tänzerinnen vor der vor der Mauer, vor den Mauern der Altstadt, also vor der historischen religiösen Altstadt Jerusalems, führte sie ihren Song vor, ihren neuen Song, und sie sang Freedom, einen Song von Stevie Wonder. Und das war auch ein Signal für die Freiheit, die Befreiung, die gesellschaftliche Befreiung von diesen Leuten, von Transsexuellen, von anders unterprivilegierten Menschen, von Menschen, die von der Gesellschaft oft verachtet werden und so weiter. Das war also ein deutliches gesellschaftspolitisches Signal. Und das kam blendend an damals. Und deswegen, da passte auch Surprise voll gut in diese Atmosphäre rein.
Du hast es jetzt ja bei diesem einzelnen Beispiel sehr anschaulich gemacht, was für eine Wirkung das haben kann. In der Tat hat man aber das Gefühl, so, ja, so Frieden, Völkerverständigung, da kannst du schon mal einen Text so abliefern, das passt zum ESC. Ne? Das ist ja auch, ist das nicht oft so, dass man denkt, ach nee, das wieder sowas. Ist
ja,
wieder die Kategorie.
Ja, das war schon mal so. Also wenn das dann nur noch Klischee ist, das merkt man ja dann schnell, dann mag man das auch gar nicht mehr hören. Also wenn dann auch was aus Weißrussland oder irgendwoher dann auch so ein Song kommt. Und früher war es ja eigentlich das Prinzip des ESC. Er wurde ja eingeführt damals, um die Verständigung der Länder in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf der Ebene der Unterhaltung zu stärken. Und gut, das ist ja dann wirklich gelungen. Also er ist immer noch ein Beispiel, das muss ich immer wieder betonen, für tolles Verständnis und Harmonie in Europa und nicht nur EU-weit, sondern in ganz Europa. Es sind ja über 40 Länder und Israel dazu, Australien jetzt auch und andere. Und das ist wirklich ein Thema. Die Leute haben Respekt gegen, es gibt nie Missgunst und Neid, keine Streitigkeiten. Es sei denn, irgendwelche politischen Einflüsse kommen dann da rein. Aber sonst, muss ich sagen, ist dieses Ziel beim ESC doch erreicht worden.
Und erlebst du das auch vor Ort dann so? Ja. Also wie du sagst, hast du aus Birmingham gerade erzählt, das ist ja nicht so, wie wenn verfeindete Fußballfans sich begegnen in einem Ort oder so. Das ist anders
offenbar. Unglaubliches Verständnis auch der Fans untereinander, sowieso bei den Profis, also bei den Kommentatoren zum Beispiel. Unglaubliche Harmonie und Respekt und auch bei den Delegationen, die wohnen ja auf demselben Hotel und dann gibt es gemeinsame Sessions, die singen gemeinsam oder in den Garderoben wird gesungen ohne Ende. Und das kommt dann aus allen Kabinen und die kommen dann zusammen. Also das ist echt, ehrlich gesagt, es klingt wie ein Klischee, es ist ein Traum. Manchmal da kamen mir schon die Tränen, weil ich so gerührt war von diesen gemeinsamen Gesangsveranstaltungen, die da einfach spontan gemacht wurden, weil Musik echt, klingt so blöd, aber Musik verbindet extrem.
Das ist überhaupt nicht blöd, finde ich.
Fly on the wings of love.
Im Jahr 2000, hast du schon erwähnt, haben die Olsen Brothers gewonnen. Ich habe den wahnsinnig gerne gehört. Ich höre den eigentlich immer noch total gerne.
Ey, ich liebte diesen Song. Also, ich muss dazu erzählen, Uke.
Ja, bitte.
Ich hörte den bei den Proben und die anderen sagten, oh, das ist doch schnarchig. Oh, so ein Folksong und so. Die stehen da auch wie zwei Finanzbeamte. Ich meine, die sahen ja auch so aus. Der eine war Lehrer, der andere war irgendwie in einem Kulturamt von irgendeiner Stadt in Dänemark. Also so sahen sie auch aus, obwohl sie früher Popstars waren. Sie waren in ihrer Jugend eine der bekanntesten Teenager-Bands und auch sehr erfolgreiche Popstars. Dann wurden sie immer bürgerlich und dann machten sie ein Comeback und sangen diesen wunderschönen Song. Und ich sagte schon, ey, der hat was, der hat wirklich was. Und sagte, der gewinnt. Und das war das einzige Mal, wo ich richtig, richtig oben lag. Ich hätte wetten sollen. Ich hätte richtig viel Geld verdient. Also wirklich. Weil er war nicht Favorit, er war total überraschend. War das.
Let's
habe gelesen, dass die Olsen Brothers schon ganz oft versucht beim Vorentscheid, also 7 Mal oder so mitgemacht haben.
Ja, ja. Wie gesagt, das haben sie auch gemacht, also als Hobby nebenbei. Sie waren früher ja Popstars und dann, wie gesagt, haben sie andere Berufe angenommen und haben sie aber sich jährlich immer wieder beworben und haben es dann endlich geschafft mit diesem Song. Und da sollten wir auch noch mal eines erwähnen. Seit 99 galt nun die Sprachregel nicht mehr. Früher musste man in der Landessprache singen. Aber 99 konnte schon ein Song in englischer Sprache gewinnen. Und zwar war das Charlotte Nielsen mit einem Song, der wie ABBA klang. Das klangen schwedische Beiträge ja häufiger. Aber wie gesagt, in Englisch konnten alle singen, wenn sie wollten. Und deswegen, das nahmen natürlich viele wahr, weil Englisch war damals schon die Popmusiksprache. Und es war wirklich eine Bewegung zum Englischen, die jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Es gibt jetzt immer wieder viel mehr Songs in der Landessprache. Aber auch, wie gesagt, in Dänemark konnte man Englisch reden und konnte Fly on the Wings of Love singen und gewann damit im Jahr 2000.
Genau, und wer dann einstieg quasi in die ganze Geschichte und der für einige Jahre durchaus prägend war, ach nee, war ja vorher schon bei Gildo Horn ja auch schon, der war Stefan Raab. Der hatte ja den Song für Gildo Horn schon geschrieben.
Ja.
Und jetzt trat er selbst an in so einem Gold-Lamé-Anzug.
Ja, also er hatte irgendwie Blut geleckt, als er hatte dann 98 den Song geschrieben, obwohl dieser Song ist ja so, da hättest du auch jeden anderen Song singen können, weil Gildos Auftritt war das Tolle, weil Gildo hat euch lieb, aber ein kleines albernes Liedchen. Und Stefan war aber trotzdem da. Und eine wunderbare Anekdote ist ja die, das ist eigentlich, damals gab es noch ein Orchester in Birmingham und viele Länder spielten da noch mit Orchester, aber Deutschland nicht. Deutschland spielte schon mit Halbplayback, was später dann Routine und Regel für alle wurde. Aber Stefan wollte ins Bild. Stefan Raab wollte unbedingt auftreten und nahm den Dirigentenstab und bei der Generalprobe stellte er sich auf einmal dahin. Das war nicht abgesprochen. Er stellte sich hin und nahm den Stab und tat so, als sollte das Orchester spielen. Die hatten aber gar keine Noten. Die saßen da und fiedelten überhaupt nicht und guckten nur. Aber Hauptsache Stefan Raab war im Bild, denn die Routine war ja so, der Song wurde angesagt, dann Schnitt auf den Dirigenten, der machte irgendwie eins los und so, und dann der Sänger. So, und stand Stefan nun auch im Bild, grinste, konnte überhaupt nicht dirigieren, aber Hauptsache er war drin. Okay. So, und deswegen hat er gedacht, ey, jetzt muss ich mal richtig ins Bild, und im Jahr 2000 hat er es realisiert. Und er hat dann den Vorentscheid gewonnen mit Wada hatte Dude da. Und in diesen spektakulären Glamour-Anzügen ist er dann aufgetreten.
Wada hatte Dude da. Wada hatte Dude da.
Und fünfter Platz, super, super.
Ja, das hat in der Tat, das hat ja super funktioniert. Der Song hatte auch was, finde ich.
Ja.
Man war natürlich ein bisschen auch auf dieser albernen Schiene so, ne? Es hatte was sehr Ironisches, das Selbstironisches, auch schon bei Gildo Horn, ja. Also es hatte Unterhaltungswert, aber man nahm es auch nicht ganz so ernst.
Ja, es hatte ironischen Wert, zum Beispiel wegen des Auftritts, so in diesen Elvis-Anzügen. Den anderen ironischen Aspekt des Textes, Wada hatte Dude da, haben die im Ausland, es ist ja eine internationale Veranstaltung, wird ja oft vergessen, der ESC, die haben die natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich musste meinen Kommentatorenkollegen erklären, was denn Wada hatte Dude da heißt, weil die fragten ja, bedeutet das, was ist das? Und ich sage, das bedeutet gar nichts. Und es gibt dann hier die Geschichte, dass er das hat aufgeschnappt hat von einer Frau, die das zu ihrem Hund gesagt hat. Wada hatte Dude. Also was hast du denn da praktisch, ne? So zu ihrem Hund gesprochen hat. So, und das hat er zum Song gemacht. Aber die Musik fanden die alle klasse. Also es war ja eine richtig gute Funknummer. Und ich merke, ich war in den Clubveranstaltungen, in den Discoabenden während dieser Woche, wurde diese Nummer am meisten gespielt, weil die Leute unglaublich gut dazu abtanzen.
Und ob der Mann glatt sah, oder was auch immer war, da und wenn was da war, bitte sag mal doch mal, bei der Hand wieder da.
Also, es hatte schon seinen Grund, warum es dann erfolgreich wurde.
Ja, das ist jetzt genau das Stichwort. Was wir alle wissen wollen, ist, wie treibst du dich denn die Woche rüber rum oder hast du gar keine Zeit dafür?
Also, in der Zeit gab es ja noch keine Halbfinals. Das heißt, man hatte nur eine Sendung am Sonnabend. Und insofern war die Woche frei. Entweder in Israel bin ich rumgefahren im Land, zum Toten Meer, zum See Genezareth. Aber in Stockholm habe ich mir auch Sachen angeguckt und abends konnte man auch in die Veranstaltung gehen. In Stockholm wurde der Euroclub begründet. Da gab es im Hotel, wo die meisten Delegationen wohnten, gab es eine Bühne und die wurde eingerichtet. Musiker schleppten ihre Instrumente ran und dann gab es Sessions und Veranstaltungen. Dann kam ein DJ und es wurde kräftig abgefeiert im Hotel. Ich musste nicht weit laufen. Insofern gab es diese Dinge dann immer mehr und Veranstaltungen. Länder luden ein, um ihre Songs vorzustellen und sagen wir mal kulinarische Spezialitäten aus dem Land vorzustellen. Die Russen, die stellten dann immer vor mit Massen von Kaviar und Wodka. Da kriegtest du die Wassergläser voll Wodka geliefert. In der Ecke stand immer so ein Typ, der sah aus wie ein KGB-Mann. Also du gingst immer mit so einem beklemmenden Gefühl, gingst du da aus dieser russischen Botschaft. Also solche Sachen gab es oft und da konnte man, weil man genug Zeit hatte, konnte man das alles wahrnehmen. Aber irgendwann wurden die Halbfinals eingeführt und dann hatte man Dienstag schon eine Sendung und am Donnerstag und ab Montag also durchgehend Proben und Sendungen und da war die Freizeit dann leider eingeschränkt.
Leider eingeschränkt. Ich habe eine Anekdote gelesen, das ist mir nicht in Erinnerung, muss ich zugeben, dass beim ESC im Jahr 2000 die Niederlande die Übertragung abbrechen mussten. Ja. Und zwar, daran habe ich mich wiederum doch erinnert, dass, weil in Enschede eine Feuerwerksfabrik ganz tragisch in die Luft geflogen ist. Das ist ein ganz großes nationales Unglück gewesen damals. Genau. Habt ihr was damals davon mitbekommen?
Ja, ich habe das mitbekommen. Es kam als Meldung, ich glaube über die Tagesschau oder so, die wir da mitgehörten und bekam dann auch die Nachricht gleich, dass das holländische Fernsehen die Übertragung abgebrochen hat. Die haben es, glaube ich, am nächsten Tag dann irgendwie nachgeholt. Aber Holland konnte deswegen ja natürlich auch nicht abstimmen. Also das war ja klar, das holländische Publikum konnte ja nicht live dabei sein und hat es nicht abgestimmt. Aber das war schon ein tragischer Fall, der Gott sei Dank nur einmal vorgekommen ist.
Im Jahr 2001 ist Michelle angetreten. Das würde ich sagen, ist nochmal so ein Rückgriff in so eine Schlagerkiste. Wer Liebe lebt, viele haben das vielleicht
das
auch noch im
Ohr.
Das
sehe ich überhaupt
nicht so. Ach so, gar nicht.
So. Ah, guck. Also erstmal musst du sehen, wir müssen hier mal über den Vorentscheid reden, weil da hatte Jürgen Meyer-Bär im großen Eifer, weil er eben auch die Zeitung, die Boulevardblätter mit reinkriegen konnte, den Gewinner Slatko von Big Brother.
Ach, richtig,
und ja. Mooshammer mit irgendeiner Münchner Band. Also diese unfassbaren Klatschfiguren traten da an im Vorentscheid und ich, der ja nun eher, sagen wir mal, die Reinheit der Musik liebt, war entsetzt. Ich dachte, Jürgen, was ist denn jetzt los? Warum machen wir das? Die Quote beim Vorentscheid war sensationell. Ich glaube, 10 Millionen. Also, weil natürlich das irgendwie in den Schlagzeilen
war. Also, Schauwert hatte so.
Sogar Thomas Gottschalk hatte sich beworben und dann wieder zurückgezogen.
Ach, ja, nämlich auch.
Das wäre ja noch was gewesen. Also, insofern. Und ich war heilfroh, das deutsche Publikum hatte nämlich kühlen Kopf bewahrt und hat einen musikalischen Titel gewählt und den besten Song. Und das war der Song von Michelle, der zwar in Deutsch gesungen war, insofern ist die Schlager-Erwähnung schon richtig, aber es war eine tolle Popballade auf Deutsch. Und wenn Liebe lebt. Und das war eine super Nummer und die war auch richtig erfolgreich in Kopenhagen dann. Denn auf der riesigen Bühne im Parkenstadion, wo die Fußballnational, die Länderspiele stattfinden, mit 35.000 Zuschauern und einem ätzenden Lärm, weil die Dänen sich der ständig Bier holten und rumlachten und laberten und gar nicht auf die Musik achteten. Auf dieser Bühne musste diese arme kleine Frau stehen und dann dieses Lied singen und das hat sie wahnsinnig gut gemacht. und es hat Platz 8 erreicht. Und da gab es dann auch schon einen Auftritt von einer griechischen Sängerin, die dann später mal gewonnen hat, Elena Paparizou, mit der Band Athena. Die war auch großartig. Die Dänen waren auch die endeten auf dem zweiten Platz. Und das dänische Publikum war so unfair, dass sie überall die anderen Künstler, die Konkurrenten ausbuhten. Also unfassbare Zustände. Und bei der Abstimmung, als dann klar war, dass Dänemark nicht mehr gewinnen kann, da gab es ein Pfeifkonzert und ein Buhen ohne Ende. Also da dachte ich mir, das ist hier nicht der richtige Ort für den ESC.
Aber das ist ja auch eher eine Ausnahme, wenn ich das richtig sehe.
Ja, es war eine Ausnahme. Es war unwürdig. Also die waren ja alle halb betrunken. Insofern kann ich das verstehen. Aber der Sieger war auch nicht sehr spektakulär. Ein Duo aus Estland. Die Band oder das Duo hieß Tunnel Padan, Dave Benton 2XL. Naja, sondern. Jemals war es ein relativ anonymer Soul-Song. In dem Jahr war offensichtlich kein anderer Kandidat so richtig überragend und dann hat es eben gewonnen.
Genau, und ist das manchmal so, dass du das Gefühl hast zwischendrin, na, dieses Jahr ist aber nicht so ein starker Jahrgang, also das kann man ja quasi fast neutral irgendwie sagen, weil es ist ja jetzt niemandes Schuld oder irgendwie hat ja niemand irgendwie versaut, sondern es ist eher so, dass man denkt, ach, dieses Jahr ist einfach mal nicht so stark.
Das gibt es
ja.
Das gibt es immer wieder. Es gibt wirklich Wellen und Täler und Wellen. Also das Jahr war nicht so gut, auch das nächste Jahr, das Jahr danach war nicht ganz so toll, aber danach wieder war es sehr gut. Also das gibt's immer wieder ganz starke Jahrgänge und eher schwächere. Und in den schwächeren Jahrgängen, da gewinnt eher, sag mal, der gemeinsame Nenner. So der überall so Medium-Punkte bekommt, nicht überragend.
Ach so, bei der Abstimmung,
das reicht
eher so bei 8 oder 6 Punkte,
genau,
ich verstehe. Ja.
Das reicht dann immer noch zu gewinnen, aber es ist eben kein überragender Sieg. Mhm. Und das ist meistens in den Jahren, wo der Wettbewerb eher gleichförmig und nicht so spektakulär und gut ist. Und ich muss immer wieder diese Anekdote erzählen von Terry Wogan, dem britischen Kommentator, der war in der Kabine nebenan und war, der goss sich gerne den Champagner ein und den Baileys während der Show. Und er kam danach raus aus der Tür und ich stand auch gerade vor meiner Tür und er sagte, Peter, sag mal, where are we going? Estonia? Tallinn? Also wo gehen wir hin? Nach Tallinn? Wo ist das denn? Haben die da überhaupt Hotels? Fragte der Mann. Später Sir Terry Wogan, von der Queen geadelt. Und weil er kannte das nicht und hatte echt Angst. Wichtig war ein gutes Hotel. Und aber ja, die Esten haben dann also einen sehr netten ESC veranstaltet und es war da sehr sympathisch. Nicht so grandios, aber richtig schön. Also insofern war Terry beruhigt.
Also, wie ich schon höre, du hast da immer wieder Leute, die du wieder triffst, offenbar. Yeah. Das ist offenbar ja etwas, wo auch Leute immer wieder ihren Job da machen und trifft sich wieder. Die freuen sich auf dich auch vermutlich in diesem Jahr.
Ja, also bei Terry ist es so, der kam immer erst am Freitag. Also bei den Konferenzen, die wir vorher hatten, da sind die nicht anwesend. Da haben sie ihre Leute, die ihnen das berichten. Das ist heutzutage bei Graham Norton, der das seit 2009 macht, auch einer sehr berühmten Fernsehpersönlichkeit auch so. Also man fliegt dann ein am letzten Tag und hat dann die Notizen, haben dann andere Leute gemacht und dann setzt man sich dahin. Bei Terry musste man keine Notizen haben, der hat einfach von der Leber erzählt, der hat alles fertig gemacht, hat von deutschen Panzern geredet und von dem ganzen Kram, von den pauschalen Vorurteilen, die so gerne verbreitet werden. Bei Graham Norton ist das anders, also der ist aber auch sehr komisch in dem, was er sagte, der ist schon besser vorbereitet, glaube ich.
Ja, das ist sehr, sehr lustiger Fernsehsender, hat er ja auch in Großbritannien.
Genau, hat er auch.
Also die Reise ging dann nach Tallinn, Corinna May trat noch einmal an und wurde 21. Und dann hatte man schon so ein Gefühl von, also es tat einem leid, finde ich, als man das damals wahrgenommen hat. Welchen Schaden kann man als Künstlerin oder als Künstler davontragen, wenn man da antritt?
Ja, also das will ich wirklich nicht verallgemeinern. Ich glaube, der Schaden ist bei eigentlich nicht so groß. Viele meinen das immer. Ich weiß nicht, wie ihre Karriere sonst verlaufen wäre oder verlaufen ist. Da bin ich auch nicht im Bild. Insofern, aber bei anderen, zum Beispiel bei dem letzten Teilnehmer Malik Harris zum Beispiel, der ist auch Letzter geworden und dessen Karriere ist unbeschadet weitergegangen. Also das kann man wirklich nicht verallgemeinern. Das ist ja die Angst vieler deutscher Künstler, die ein bisschen erfolgreicher sind. Nee, da können wir nicht teilnehmen. Wenn wir dann einen schlechten Platz belegen, ist ja schlecht für meine Karriere. Das sehe ich überhaupt nicht so, ehrlich gesagt. Also gut, damals war es ein Lied von Ralf Siegel, der da wieder einen Misserfolg hatte. Nach dem dritten Platz in 99 hatte er jetzt hier nur den 21. Platz erreicht. Das war natürlich irgendwo ein Rückschritt, weil in dem Jahr war auch die deutsche Konkurrenz nicht so richtig stark, also die beim Vorentscheid. Und Corinna May war, das ist das Tragische, als Favoritin nach Tallinn gefahren.
You're my song in the morning, you're the rhythm of my heartbeat at night, and the sound of love I hear in your voice keeps on touching me deep inside.
Bei den Wetten war die an 1.
Ja, eine tolle Stimme übrigens.
Ja, ne, die hat toll gesungen. Ja. Dann hat sie aber live in der Performance überhaupt nicht gut gesungen. Ich glaube, sie hat sich nicht gehört. Damals gab es noch kein In-Ear-Monitoring. Man hörte durch diese Speaker, die Monitor-Speaker, die Lautsprecher.
Also die vor allem auf der Bühne stehen.
Auf der Bühne stehen. Ja. Und die werden oft in diesen Live-Shows leiser gedreht, um die Gefahr des Feedbacks zu verringern. Das machen die Techniker gerne. Und die Sänger leiden. Also früher wurde beim ESC oft falsch gesungen, weil die sich nicht gehört haben. Da gibt es noch andere Beispiele, auf die wir später kommen. Aber die Corinna May war auch ein Opfer, sang nicht gut und landete echt auf dem wirklich 21. Platz. Das war schon echt tragisch, weil sie war mit anderen Erwartungen dahin gereist. Ne? Und Siegel war auch komplett zusammengebrochen. Also das war Wahnsinn. Er hat dann auch seinen Abschied verkündet. Das hielt dann nicht lange, aber trotzdem, es war schon ein Schlag. Und ich musste schwer schleppen. Kleine Anekdote, früher gab es ja diese telefonartigen Leitungen, die ein bisschen wie über Funk gingen, über Seefunk und so weiter, über Kabel, und die Kommentatorstimmen klangen schlecht. Und dann sollte ich eine digitale Leitung eben mal ausprobieren und musste dafür ein Code-Decoder mitschleppen in einem riesigen Koffer. Ich schleppte mich ab wie verrückt. Vielleicht ist daher mein Hüftschaden entstanden. Ich weiß es nicht. Ich musste jedenfalls diesen Koffer mitnehmen in meine Kabine. Der wurde dann da angeschlossen und eine digitale Leitung nach Hamburg, die dann wirklich wohl besser klang.
Da hat es denn geklappt wenigstens, ja.
Ja, aber heutzutage ist natürlich sowas heute fest eingebaut. Das ist selbstverständlich. Oder die Dinge sind klein wie eine Zigarettenschachtel, aber nicht in einem riesigen Koffer. Das war Tallinn.
Ja,
aber eine schöne kleine Stadt, wunderschön und sehr alt, eine Hansestadt. Und,
du bist echt rumgekommen damit, ne?
Ja, im Baltikum habe ich kennengelernt. Im nächsten Jahr ging es ja nach Riga, weil in Tallinn auch eine sehr durchschnittliche Nummer gewann von Mari N. Ein Stück, das ein bisschen wie Mambo Number 5 klang. Aber der Gewinn wurde eigentlich hier erzielt nur durch einen Kleiderwechsel. Die hat auf der Bühne dreimal ihr Outfit gewechselt. Und zwar, die kam in einem Anzug, dann wurde da was weggerissen, irgendwann mitten in der Nummer. Die Tänzer rissen da was weg und dann war sie in einem Kleid und dann rissen die noch den Rock weg und dann war sie in einem Mini-Outfit auf einmal am Schluss. Und das war, glaube ich, der Gewinner. Das war das einzige Mal, glaube ich, wo wirklich der Auftritt das allein Entscheidende war für einen ESC-Sieg, also in meiner Zeit, weil sonst ist die musikalische Qualität schon wichtig, aber hier war es wirklich nicht der Fall.
Also ich meine, ich weiß ja, wie das uns immer läuft, es ist ja oft so gewesen, es waren ja oft so diese also das Land stellt sich vor mit so Postkartenmotiven, ja, und dann wird immer gesagt, hier geht's jetzt hier an die Küste oder hier wird ja der und der, das und das Schloss gezeigt oder irgendwie so. Und dann hast du, und dann kommt der nächste Künstlerin, die nächste Künstlerin, dann hast du quasi, weiß ich nicht, 25 Sekunden ja Zeit zu erzählen, wer kommt jetzt, woher kommt das Lied, was ist das für eine Geschichte.
Genau. Und früher habe ich dann auch noch den Fehler gemacht, habe dann, wenn im Bild irgendwelche schönen Strandbilder waren, habe ich was total anderes erzählt. Also ich habe mir dann irgendwie irgendwann mal angewöhnt, auf die Bilder zu texten. Da bleibt dir natürlich manchmal mal wenig Platz, auch über die Künstler zu reden, weil da was komplett anderes im Bild ist. Aber ehrlich gesagt, manchmal habe ich vielleicht auch zu viele Infos den Leuten erzählt. Und dann hat man nach der Nummer, wenn der Beifall rauscht, noch 10 Sekunden etwa, um vielleicht so eine kleine Beurteilung abzugeben oder was einen lustigen Kommentar, wenn der Sänger wie Gerhard Delling aussah, dann konnte man das ja mal sagen oder so oder andere Anekdoten kurz noch einflechten, was die Sache ein bisschen auflockerte.
Ja, das haben ja viele Leute sehr geliebt immer, ja, dass diese Pointen, die hast du dir vorher überlegt oder ist dir manchmal spontan auch was dazu gekommen?
Ja, also meistens hat man das schon vorher überlegt, aber spontan ist ja relativ. Es ist mir ja spontan bei der Probe gekommen und da ist es mir eingefallen, da habe ich es mir aufgeschrieben, damit ich es im Finale nicht vergesse. Und wenn aber mir dann spontan beim Finale noch was eingefallen ist, habe ich das natürlich dann auch vielleicht noch verändert. Das ist klar. Aber insofern, das muss schon ein bisschen geplant sein.
Im 2003.
In Riga.
In ja Riga, da ging es nicht so. Let's Get Happy wurde zwar 11. Platz, aber ja,
ist
die
doch
Sängerin.
Guter Platz.
Ist ja, natürlich, aber die Sängerin Lou war auch nicht recht glücklich damit.
Nee,
irgendwie geworden,
das war
ne
auch so komisch, weil Siegel war dann doch wieder dabei, gewann den deutschen Vorentscheid mit Lou, einer Tanzband-Sängerin, ich glaube aus der Pfalz oder dem Hessischen, da bin ich nicht so ganz so sicher. Ich will da nichts Falsches sagen. Aber jedenfalls, Siegel hatte immer die Routine, vor dem Event lud er, damals gab es ja noch keine Halbfinals, da lud er alle ein zu einem großen Essen. Und da wurde die ganze Gemeinde, das Team eingeschworen, wie der Trainer vor dem Fußballspiel. Und die Mannschaft.
Also die NDR-Mannschaft auch,
die
heißt
NDR,
das?
Auch da waren Journalisten dabei.
Ah ja, okay.
NDR-Leute, die Musiker, die Begleiter, irgendwo so 20, 30 Leute lud er ein mit einem üppigen Mahl und so. Er gab eine Menge Geld aus. Er zahlte ja für alle Kostüme, für Choreografie und für alle. Er kümmerte sich um alles. Und auch eben lud er ein und kleine Geschenke hatte jeder dann auf dem Teller. Und er tat das in der Absicht, dass die Leute eben auch alles tun müssten, um damit Deutschland eine gute Platzierung erreicht. Nur hat er vollkommen vergessen, dass ich als Kommentator, der für Deutschland kommentiert, ja überhaupt nichts erreichen kann. Ob die Ausländer dann für uns, die anderen Länder für uns voten, das kann ich nicht erreichen. Ich kann auch die anderen Kommentatoren nicht überzeugen, dass der deutsche Beitrag spitze ist und deswegen unbedingt hoch bewertet werden müsste. Ja, das hat er immer nicht genau verstanden. Auch die Journalisten haben ja begrenzten Einfluss. Die schreiben für deutsche Blätter. Ja, Deutschland darf für Deutschland nicht abstimmen. Das ist ja nun mal so.
Naja, und ich meine, wenn ich das da sagen darf, das müsstest du vielleicht nochmal beurteilen, aber du bist ja immer eigentlich loyal dem deutschen Beitrag gegenüber gewesen.
Ja, also ich bin, für Deutschland bin ich immer loyal, aber ich meine, er dachte, ich könnte für den internationalen Erfolg was tun. Das konnte ich nicht. Wie kann ich das? Und loyal war ich immer. Also bei jedem Beitrag, für manche Leute zu loyal. Aber da muss ich dazu sagen, man unterstützt schon immer seinen eigenen Beitrag, finde ich. Das ist doch wohl logisch. Man geht doch nicht gleich hin und sagt, ja, diesmal haben wir wohl keine Chance, mal gucken, was da läuft.
Nee, würde man sich beim Fußball zum Beispiel auch nicht gestatten,
ja,
bei aller Kritik
nicht,
oder Kritikfähigkeit.
Ich hätte nachher, wenn der Erfolg dann nicht da war, hätte ich vielleicht einmal öfter oder zweimal öfter sagen können, vielleicht hat es daran gelegen. Also, aber ich habe mich da immer ein bisschen gesträubt, die Analyse durchzuziehen. Das ist auch nicht mein Job gewesen. Ich sollte kommentieren. Ja, also insofern, da lag ich dann oft, war ich für alle Leute, vielleicht für manche Leute zu nett. Aber ich fand Let's Get Happy, eine Art, sagen wir mal, Shuffle-Schlager in Englisch, landete auf dem 11. Platz. Das fand ich eine super Platzierung und komm danach hin, wo die dann alle nach der Show trafen wir uns dann irgendwo, ich glaube im Hotel, und sagte, Mensch, Ralf, das ist doch ein toller Platz, oder auch der Sängerin. Und die saßen da mit betretenen Mienen und waren komplett enttäuscht. Ich weiß nicht, was die vorhatten. Ich dachte echt, die wollten vielleicht gewinnen. Mhm. Aber in dem Jahr war das Feld so stark, da war auch der englische Beitrag mal stark, mit einer tollen Soul-Sängerin. Und es gewann die Türkei mit einem außergewöhnlichen Beitrag von Sertab Erener in englischer Sprache. Da waren die konservativen Kräfte in der Türkei komplett sauer, weil die in Englisch sang und über, sagen wir mal, das Selbstwertgefühl und Empowerment, würde man heute sagen, von Frauen sang. Kein richtiges Thema für die Türkei. Und aber als sie dann gewann, fand man es
doch auf einmal gut.
Just let go and let me love you. Every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love again. Every way that I can.
Ich ahne trotzdem, dass du im Jahr drauf Max Mutzke Can't Wait Until Tonight, dass sie das persönlich mehr gelegen hat, oder?
Natürlich war das ein wunderbarer Beitrag. Und man muss auch sagen, das ist wieder Stefan Raab zu verdanken, dass der auf einmal eine neue Castingshow ins Leben gerufen hat. Und unser Star für ich weiß den Titel nicht mehr, jedenfalls
ja, genau, es war
ein langer Titel.
Genau, ja.
Und dann kam auf einmal dieser Sänger aus dem Schwarzwald und bewarb sich. Und ein unglaublicher Sänger, den hätte natürlich jeder genommen. Und der hat dann auch prompt den Vorentscheid gewonnen, überlegen. Bekam eine Wildcard, hätte gar nicht antreten dürfen, weil damals haben noch die Plattenfirmen sich beworben und haben die Plätze bekommen. Und da gab es eine Wildcard, die Jürgen Meyer-Bär eingeführt hatte. Und Bedingung war aber, dass der Titel in die Top 40 der Charts kommen musste, vor dem Vorentscheid. Und Max Mutzke kam raus, die Platte. Eine Woche später war sie mit Platz 1. Also war schon voll beliebt und anerkannt in Deutschland und gewann mit unglaublichem Vorsprung vor Scooter, eben einem sehr bekannten Namen, begann er den Vorentscheid mit 90% oder so.
Oh, baby, don't wanna talk about the way I am. I only try to make you understand that my affection is so really true. My heart has started thumping since I met you. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, baby.
Also auf jeden Fall war es ja auch eine wirklich gute Nummer und Max Mutzke ist ja dadurch sehr bekannt geworden, aber hat ja eine große, na sagen wir mal, Anhängerschaft. Nein, er ist wahnsinnig anerkannt, er kann ganz viel singen, er kann Blues singen, er kann jazzige Sachen singen, er ist total beliebt. Also er hat überhaupt nicht gelitten, im Gegenteil.
Dadurch, er ist ja nun auch Achter geworden mit dieser sehr ruhigen, tollen Ballade, die Stefan Raab geschrieben hat. Und einem ganz unspektakulären Auftritt. Er war in Schwarz ganz gekleidet und ganz, ganz, ganz minimalistisch und ganz toll. Und das fanden nun viele ESC-Fans nicht so schön, weil die brauchen immer das Spektakel, also ein bisschen Tanz und ein bisschen Show. Und das hatten die nun hier überhaupt nicht. Aber trotzdem, der Song überzeugte, der Gesang überzeugte. Und daraus hat ja Max eine unglaubliche Karriere gestartet.
Till I have you by my side. Just can wait until tonight, my lady, for being with you. Through love, don't be afraid of
Er nannte sich früher ja Maximilian oder abgekürzt Max. So ist er aufgetreten in Istanbul. Den Mutzke hat er später dran getan, als er dann jazzigere Platten gemacht hat, dann in allen möglichen Stilen sehr erfolgreich geworden ist und heute einer der renommiertesten Sänger im Lande ist. Und das hat er geschafft, eben aus diesem Dunstkreis von Stefan Raab auch rauszukommen. Das ist ja immer wichtig. Dasselbe hat ja Lena später erreicht, weil wenn du immer da drin bleibst, dann bist du ein Anhängsel.
Du bleibst ein Produkt von jemandem.
Ja, so. Und dann kommst du nicht weiter. Und der hatte so viel eigenes Charisma, eigene Qualität, dass der eben eine große Karriere gestartet hat. Und da war der ESC ein guter Startpunkt, weil der Platz war hervorragend, der Song war hervorragend, da konnte man echt stolz auf ihn sein. Also ich habe mich super gefreut, dass der so gut da platziert wurde. Und auch dieser ganze Wettbewerb, da war es erst mal ein Halbfinale, hatte stattgefunden. Ruslana hatte schon das Halbfinale gewonnen und da merkte man schon, hey, hier läuft was. Und als sie dann im Finale mit diesem sehr Kosakentanzartigen.
Ja, Wild Dance, ist der Song aus der Ukraine.
Genau,
war
das war natürlich ein spektakulärer Beitrag mit viel Glanz und Feuerwerk. Aber auch
Windmaschine wichtig.
Ja, mit dem ganzen Kram und gewann dann auch überlegen.
Genau, und dann ging es natürlich nach Kiew, logischerweise. Das ist ja dann immer quasi also ich sage ja schon, du bist echt rumgekommen über die ganzen Jahre, ne? Einige Länder.
Ja, das war mein erster Besuch in Kiew 2005. Da war natürlich schon einiges passiert, aber die Stadt war noch in Arbeit, sagen wir mal so. Also die Häuser wurden restauriert, renoviert. Man merkte, die ganzen Kirchen wurden noch wieder neu gebaut, mit goldenen Dächern versehen. Das war erst am Anfang alles. Und die Stadt, man merkte, war aber im Aufbruch. Das war die Zeit der Orangenen Revolution. Auch politisch löste man sich eben von der Mutter Russland, die ja vorher bei den Vorgängern, bei dem Präsidenten, der sehr Russland nah war und affin war, gegen den wurde ja die Orangene Revolution durchgezogen. Und deswegen war das eine sehr, sehr aufrüttelnde Zeit eigentlich, da zu sein. Also man fuhr am Maidan, diesem zentralen Unabhängigkeitsplatz vorbei und da standen noch die Zelte von den Leuten, die da kampiert hatten, um eben Protest auszuüben während dieser Orangenen Revolution. Also das war schon auch eben in politischer und sozialer Ebene eine spannende Zeit. Und nur Deutschland, naja, das ist ja oft die alte Leier. Diesmal waren wir wirklich sehr, sehr, sehr schlecht im Beitrag, wurden Letzte mit Grazia, einer Sängerin aus München und einem anonymen Titel. Beim deutschen Vorentscheid gab es auch kaum gute Konkurrenz. Also da hätte kein anderer einen besseren Platz belegt.
Also der Song hieß Run and Hide. Ich musste aber auch wirklich selbst nachgucken, wie das noch genau gewesen ist. Ich habe das nicht, da hat sich nicht eingeprägt. Bisschen ungerecht, aber pauschal würde ich sagen, es wurden auch alle paar Jahre der Modus, wie das ausgewählt wurde, verändert irgendwie.
Ja, dieses war nun so, die Plattenfirmen hatten versprochen, um internationale gute Qualität zu liefern, lieferten aber nicht. Trotz aller Bemühungen und aller Appelle es war B-Ware, die da geliefert wurde. Und deswegen musste man sich wieder was Neues überlegen. Es gab eben auch keine Zusammenarbeit mehr mit Viva. Darüber war damals Stefan Raab gekommen. Die wurde aufgekündigt, weil...
Also mit Brainpool war das, ne?
Ja, genau. Viva war 2004 auch verantwortlich mit, dass Max Mutzke da reinkam, auch für den Vorentscheid. Das war eine Co-Produktion mit Viva. Und die waren 2005 nicht mehr dabei. Und da fehlten auf einmal der kreative Input. Input fehlte irgendwie auch und da war Deutschland also nicht gut vertreten und das war das Jahr, wo Griechenland gewann, dann endlich Elena Paparizou mit dem
My Number One, hieß
passenden
Song.
Titel.
My Number One. Im Jahr drauf, 2006, trat eine Band an, sahen aus wie aus den USA, war aber aus Hamburg, und zwar Texas Lightning, mit einer großartigen Country-Nummer, die wirklich ganz toll
war. Das Problem war, es war eigentlich keine Country-Nummer, ein großartiger Popsong von Jane Comerford geschrieben, No No Never. Nur der war so Country-mäßig arrangiert mit Banjo, und die trugen auch nun Cowboy-Hüte auf der Bühne. Und in Deutschland war das überzeugend. Platz 1 beim Vorentscheid, der jetzt im Schauspielhaus stattfand, wo mit zwei Konkurrenten nur, also mit drei Künstlern, die ausgewählt werden sollten. Und Texas Lightning gewann, und aber wurden dann nur 15. Und das war sehr enttäuschend für diesen großartigen Song. Ich habe ja die Theorie, er war zu countrymäßig arrangiert. Und in Süd- und Osteuropa verstand man das nicht. And I won't ever let you go. My love is wider than the ocean can fathom. Warum setzt ein deutscher Künstler mit Cowboyhüten und ein Banjo auftreten? Das hat sich denen nicht erschlossen, weil der Song ist ja spektakulär gut.
Absolut.
Also der hätte wirklich viel, viel höher.
Läuft auch immer noch im Radio. Olle Dittrich hat ja auch mitgespielt in der Band.
Genau.
Und
believe me, I got more than enough. Keep trying.
Ja, gewonnen hat in dem Jahr, aber die wirklich spektakulärste Nummer, die viel Spaß gemacht hat, und das war die Hard Rock Hallelujah von dir kommentiert als Eltern, passt mal auf eure Kinder auf. Jetzt kommt es hier, weil die so mit so Gruselmasken auftraten. Das war sehr lustig, finde ich.
Ja, die sahen wie komische Eidechsen aus. Die armen Kerle schwitzten unter ihrem Plastikkostüm, und das war knallharte Hard Rock Musik mit einer eingängigen Melodie, und das gewann überlegen. Das lag auch daran, dass glaube ich, alle Hardrock-Fans in Europa, die waren damals schon gut vernetzt, die haben alle gevotet. Und ich glaube, das war wirklich der Durchbruch, dass andere Musikstile beim ESC echt Erfolg haben können.
Ja, das weitete denn sich, wenn man das so beobachtet, natürlich auch über die Jahre immer weiter. Ne? Also das wurde vielfältiger. Ja. Es wurde mal ein bisschen, hast du ja auch vorhin schon ein bisschen gesagt, es gab ja dann auch immer mal Songs in der Landessprache. Also man zeigte auch seine eigene Kultur in die Identität irgendwie. Aber es hatte auch immer was Spielerisches, Internationales irgendwie. Ne? Es wurde irgendwie breiter.
Ja, und dann versuchten wir das 2007 mit Roger Cicero mit einer Big Band Swing Nummer. Das war vielleicht zu früh für die Zeit.
Genau, weil Frauen regieren die Welt hieß der Song.
Der landete ja auch nur auf dem 18. Platz, und eigentlich sehr, sehr schade, weil toll gesungen, also Roger, ein wunderbarer Sänger. Allerdings in deutscher Sprache verstanden natürlich viele nicht so richtig den Song.
Die Jungs haben gelacht, doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen, als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht.
Und irgendwie war diese Musik noch nicht richtig international.
Es zündete nicht so richtig
vertraut.
Ne? Das war im Grunde genommen schade, weil er natürlich auch eine große Anerkennung hatte und ja auch großen Erfolg hatte, aber irgendwie funktionierte das Ding nicht so richtig. Gewonnen hat dann Maria Serifovic mit Molitva.
Mit Molitva, das war eine ungewöhnliche Ballade, und der Song heißt ja Gebet auf Serbisch.
Nijonka des Klopim prazna terasa, a život se topí.
Ja, ganz eigentümlich, sehr geheimnisvoll.
Ja, was Beschwörendes hat das,
und
ne?
Und zum ersten Mal wieder in der Landessprache auf Serbisch ein Gewinnertitel.
Das war so ein Moment, wo ich dich fragen wollte, also merkte man da in der Halle oder als auch vom Kommentatorenplatz, oh, hier ist aber was Besonderes, weil im Vorhinein hätte man das vielleicht gar nicht so bemerkt, denke
nee,
ich.
Nee, aber das war schon große Aufmerksamkeit und das ging den Leuten zu Herzen. Aber ich glaube, das Wichtige war natürlich die Wirkung am Fernsehen. Hervorragend inszeniert vom Bildschnitt und von der Bildchoreografie, von der Bildregie. Insofern war das einfach auch der Moment, wo das übersprang in die Wohnzimmer und in die Juryzimmer. Aber damals, ehrlich gesagt, stimmte nur das Publikum ab, keine Jurys. Ja, für etliche Jahre entschied nur das Publikum, bis im Jahr 2009, glaube ich, fing wieder die Jurys an. Oder 2008. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber das sollten wir vielleicht, nee, ist auch nicht so wichtig.
2008 auf jeden Fall traten die No Angels an und haben sich schrecklich versungen. Der Song hieß Disappear und das war, ehrlich gesagt, ein totales Desaster. Und es wurde, glaube ich, auch der vorletzte Platz, nicht der letzte, aber ich glaube, sie haben sich auch nicht richtig gehört. Kann das sein?
Ja, offensichtlich. Ich habe es ehrlich gesagt in der Kabine nicht richtig gemerkt. Ich hatte die Kopfhörer ab und kam dann nach Hause und alle sagten, sag mal, hast du das nicht gehört? Die haben noch komplett schief gesungen. Und in der Aufnahme hört man es auch, die können sich nicht gehört haben, also die haben so falsch gesungen und das war natürlich schade, weil ein ziemlich schlechter Platz, trotz 12 Punkten aus Bulgarien. Weil Lucy aus Bulgarien stammt, gab es da 12 Punkte, aber sonst...
Eigentlich sehr nett, finde ich, muss ich sagen.
Ja, eigentlich doch nicht, noch nicht sehr erfolgreich. Und insofern ging dann das deutsche Dilemma dann schon ein wenig weiter. Dann war es im nächsten Jahr nicht viel besser. Da war ich nämlich nicht dabei, aber da wurden wir dann auch wieder Letzter oder Vorletzter.
20. Platz steht hier bei mir auf meiner Liste.
Genau, das war nur der 20. gewesen.
Alex Swings, Oscar Sings, naja, das ging dann so irgendwie. Wer wirklich toll war dieser Song von Alexander Rybak, Fairy Tale. Das war
davor muss man noch sagen, dass man nur in Moskau war Dima Bilan endlich mal für Russland gewonnen hatte.
Ja,
und zwar mit einem Auftritt, wo ein Eiskunstläufer, ein Olympiasieger, um ihn kreiste auf einer Kunsteisfläche und ein berühmter Geiger auch noch ihn befiedelte. Und musste wohl sein, der Song hätte wohl nicht genügt, ich weiß es nicht, aber er hat dann endlich mal gewonnen. Er hat es schon, ich glaube, ein oder zweimal versucht. Und ja, es war ein überlegener Sieg und ich konnte, wie gesagt, wegen einer Hüftoperation nicht nach Moskau fahren und habe das im Krankenzimmer in der Klinik erlebt und litt nun Qualen und wollte schon die Schwester holen, damit sie mir ein Mikrofon gibt. aber ich kriegte nur eine Spritze.
Das zieht sich ja auch manchmal ganz schön hin. Ne? Also jetzt mal vom Abstimmungsverhalten. Einige Shows habe ich jetzt im Nachhinein gesehen. Einige Shows, also bis in die letzten Punkte an alle verteilt sind. Die gehen manchmal bis, weiß ich nicht, um 12:30 oder 12:30 oder wo man denkt, jetzt müssen alle mal ins Bett irgendwie so.
Ja, ursprünglich waren es ja mal so 3 Stunden und dann wurden ja immer mehr Teilnehmer, das waren dann 26 Finalteilnehmer und es wurde immer länger. Ich glaube, die längste Show war in Israel und in Wien war es auch sehr lang, aber das lag auch daran, weil die sich ewig Zeit ließen mit dem Intro, bis dann irgendwie das Ding begann. Da musste halb Österreich erstmal auf die Bühne. Aber in Israel ließ man sich auch Zeit, weil Madonna auftrat. Aber dazu kommen wir vielleicht in der nächsten Folge. Aber die Zeit verlängerte sich immer mehr.
Sweethearts, that was then, but then it's true. I'm in love with
Wir schließen jetzt diese Folge am Pop-Musik-Talk mit Peter Urban, in dem wir auf den Triumph, auf den wir alle so viele Jahre gewartet haben. Nein, es ist ja auch ein Spiel. Man muss es einfach sehen. Es ist ein sportliches Ding, du hast vollkommen recht. Lena gewann, nämlich im Jahr 2010. Das wissen alle, die dabei gewesen sind, immer noch genau, wie das war. Da hat es einen Funken gegeben bei diesem Auftritt. Sie war gut drauf, der Song war schön.
Aber das machen wir in der nächsten Folge.
Erzählen wir genauer in der nächsten Folge, Peter.
Okay, danke, Uke.
Vielen Dank für diesmal.
Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her.
Hier ist nochmal Oke. Ich wollte euch auf einen weiteren musikalischen Podcast des NDR hinweisen, der auch mit dem ESC zu tun hat. Philipps Playlist, das kennen sich ja viele auch schon, Philipp Schmid sucht und sammelt und spielt Musik immer zu einem Thema zusammen. Sehr überraschend und immer sehr stimmungsvoll. Und diesmal geht es in der Playlist um Lieder, die zu Herzen gehen, um ESC-Geschichte, um deutsche Schlager, Philipp.
Ja, genau, zusammen mit Rainer Moritz, der nicht nur Chef des Hamburger Literaturhauses ist, sondern auch Schlagerexperte, habe ich diese Folgen zusammengestellt. Es sind insgesamt 3 zu unterschiedlichen Themenbereichen, zu Liebe, zu Fernweh und Sehnsucht und zu Erotik. Und da geht's von Roland Kaiser über Nana Mouskouri bis Connie Francis. Dazwischen improvisiere ich ein bisschen am Klavier und so kommen diese Schlager mit ganz verschiedener Musik zusammen.
Philipps Playlist Musik mit Herz wie Urban Pop auch zu finden mit allen Folgen in der ARD Audiothek.